Ich möchte heute Morgen etwas ansehen im Buch Daniel. Und zwar Daniel ist ein besonderes Buch in der Heiligen Schrift. Es gehört nicht zu den Propheten und auch nicht zu den 12 kleinen Propheten. Aber Daniel ist ein Musterbeispiel an Daniel und an seinen 3 Freunden, wie man mit der Drangsal, wie man mit der Trübsal, wie man mit Angriffen, wie man mit Finsternis umgeht. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Die Bibel ist hier ja eindeutig, sie sagt in Apostelgeschichte 14, 22, wir müssen, ist also ein Muss, durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen. Gleichzeitig sagt sie im 2. Timotheus 3, Vers 12, alle, die gottselig leben wollen in dieser Welt, müssen Verfolgung erleiden. Das heißt, die Bibel geht einfach davon aus, dass so wie es heute ist, es ist ja nicht mehr so wie es war, aber so wie es heute ist, eher nicht normal ist, sondern dass die Gemeinde eher immer dauernder Kampf, auch mit der Umwelt, mit der Obrigkeit, ich sage es mal so, mit den Regimen, mit den Herrschern ist und dass eigentlich immer darum geht, dass die Gemeinde Druck hat von den Finsternismächten, Epheser 6, ab Vers 10 ist normal, aber dass sie auch Druck hat in ihrem Umfeld. Das ist der Normalzustand. Es kommt einfach daher, dass die Gemeinde Jesu Christi nicht zu dieser Welt gehört. Wir sind ja in dem Moment, wie wir gerettet werden, in den Leib Christi hineingefügt. Kolosser 1, 13 erklärt dann, wir gehören jetzt nicht mehr zum Reich des Teufels, sondern zum Reich Gottes, zum Reich Jesu Christi. Und damit ist ganz klar, jetzt prallt das Reich des Teufels und das Reich Gottes aufeinander. Sie ist auch in Israel. Aber hier bei den Gläubigen ist dieser Kampf in der Transzendenz. Und hier ist ein ungeheures Kampfgebiet. Und jeder, der im Buch des Lebens eingetragen ist, der gewaschen ist in Jesu Blut, der gerettet ist, wiedergeboren, wirklich wahrhaftiglich bekehrt, der ein Gotteskind ist, der hat diesen Kampf. Und manchmal könntest du ja verzweifeln und fragen, wie geht man mit dem um? Und das Buch Daniel ist eine Vorschattung, auch neutestamentlich, über diese Dinge. Es beginnt eigentlich in Daniel 1 und ich möchte die ersten 9 Verse lesen, dann gucken wir uns Daniel 3 und Daniel 6 an. In Daniel 1 heißt es, im 3. Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand, auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte er hinweg in das Land Sinear, in das Haus seines Gottes, und er brachte Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Der König befahl Aspenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und von den Vornehmsten sein sollten. Junge Männer, ohne jeden Makel, schön von Gestalt und für alle Wissenschaften begabt, die Einsicht und Verstand hätten und tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen, dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterwiese. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selber trank, und ordnete an, dass man sie 3 Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen. Und zwar nannte er Daniel Beltsatzar, Hanania Sadrach, Misael Mesach und Asaria Abednego. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er bat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Es ist eigentlich ein Spiegel der Weltgeschichte und des geistlichen Kampfes aller Gläubigen. Wir dürfen etwas nicht vergessen. Die Bibel lehrt ganz klar, dass Nebukadnezar ein Werkzeug Gottes war, um Israel zu richten. Und man muss das einfach nüchtern sehen. Wenn Gott ein Gericht gibt, auch durch Leute, die er zum Werkzeug oder, ich sag's mal, Völker oder Regime, die er zum Gericht auserkoren hat, um eine abgefallene Menschheit, Christenheit heute ganz dramatisch zu richten, dann ist das zuerst einmal der Wille Gottes. Aber jetzt stecke ich da mitten drin. Und jetzt siehst du hier, passiert dann etwas. Wenn Gott ein Gericht gibt, dann läuft es natürlich nicht nach Gottes alleinigen Maßstäben ab, sondern er sucht diese Leute raus und die sind oft auch gottlos, das muss man sehen. Aber Gott macht etwas Wunderbares mittendrin, wenn ich da drin stecke als Gläubiger, das sieht man hier. Und zwar, Daniel hat etwas begriffen, diese Umwelt, diese Systeme, das Reich des Teufels beschmutzt mich. Auch die Speise beschmutzt mich. Und wenn man das jetzt übersetzt, schattenbildlich, vom Alten Testament, wo alles im Körper geschieht, neutestamentlich, wo es im Geist geschieht, diese Musterbeispiele, dann geht es ja einfach darum, dass wir uns nicht beschmutzen mit der Speise dieser Welt. Das heißt, wir zapfen keine Quellen an, weder geistlich, intellektuell, noch von den Mitteln her, die letztendlich zu dieser Welt gehören. Und das ist mit dem Stück des Abfalls der Endzeit, dass man immer weiter von der biblischen Linie weggeht. Wenn man keine Vollmacht mehr hat, dann gehen wir einfach hin und schult die Leute. Wisst ihr, und dann kriegst du etwas, das ist im Reich Gottes, gehört mit zum Abfall. Dann hast du Leute, die sagen verbal nichts Falsches und trotzdem ist keine Vollmacht dahinter. Und dann wirkt es nicht. Ich nenne das Strohdreschen. Die Bibel sagt, Jeremia 23, dass das, wenn es aus dem eigenen Herzen geschieht, so schlimm ist wie ein falscher Prophet. Wisst ihr, und hier, Daniel hat es begriffen, ich darf mich nicht beschmutzen. Und das ist auch unser Hauptkampf in dieser gesamten Endzeit, dass wir uns nicht beschmutzen. Wir werden ja dauernd hier von dieser Welt angegangen. Und es geht hier wirklich auch im tiefsten Sinne um Verweigerung. Wir dürfen etwas nicht vergessen. Die Bibel geht davon aus, dass ein Gläubiger, obwohl er in dieser Welt lebt, ich lebe in der Welt, ich habe einen Körper wie jeder andere Nichtbekehrte. Das heißt, ich habe Bedürfnisse, ich habe einen Stoffwechsel, ich muss essen, ich muss trinken, ich muss schlafen, ich muss meinen Lebensunterhalt, habe ich verdienen müssen, jetzt bin ich ja Rentner, aber ich habe ihn verdienen müssen und wisst ihr, das ist normal, wir leben hier. Aber unser innerer Mensch, sagt Epheser 2, Vers 6, ist in die himmlischen Orte versetzt und mit dem Herr Jesus direkt verbunden. Das heißt, ich gehöre innerlich nicht zu dieser Welt, sondern ich bin ein Fremdkörper. Und durch das prallen diese Dinge aufeinander. Und jetzt kommt halt die Frage, wie geht man hier vor? Wisst ihr, Daniel geht ja dann weiter in Kapitel 2 und zeigt, dass Gott die gesamte Weltgeschichte kontrolliert. An diesem Standbild, er zeigt ja, der Kopf Nebukadnezar, also Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Schluss, der Höhepunkt ist Rom. Er zeigt sogar Ostrom, Westrom mit den gespaltenen Füßen, also wo die, das eine aus Lehm und das andere aus Eisen ist. Und es ist dramatisch. Wir müssen uns einfach bewusst sein, diese Prophetie, wo Gott zeigt, wie es zu Ende geht, endet mit Rom. Und was die wenigsten wissen, gut, Offenbarung 13, das Weib auf dem Tier ist ein Bild letztendlich gewesen für die Europa. Und was fast niemand weiß, 1947 war ja der UNO-Beschluss, dass Israel den Staat bekommt. Teilungsbeschluss der UNO. Damals war es ja noch nicht die UNO, in dem heutigen Sinn der Vorläufer. Und dann genau 10 Jahre später, 1957, der Gegenschlag. Dann kam etwas Furchtbares. Es wurden durch die römischen Verträge wurde Europa gegründet. Und in derselben Zeit, das haben die Gläubigen nur nicht gewusst, darum haben sie immer gedacht, Europa sei der 10-Staaten-Bund, hat der Club of Rome, der zu dieser ganzen Organisation gehört, hat die Welt in 10 Bereiche eingeteilt. Das ist der 10-Staaten-Bund. Der wurde vom Club of Rome, wo Europa gegründet wurde, wurde festgelegt, wie die Welt ablaufen soll. Ich habe mir ein Bild, wer sehen oder kopieren will, kann es von mir haben. Das heißt, du hast hier Rom und Rom war immer dekadent. Wisst ihr, man kann es ja nicht glauben, die Soldaten waren ja die zuchtvollsten, die härtesten, die radikalsten, denen konnte nichts widerstehen. Aber die Gesellschaft war dekadent oder wurde immer dekadenter, das heißt entartet. Es heißt, man sagte, dass manche römische Frauen die Jahre nicht nach den Jahreszahlen gezählt hätten, sondern nach den Namen ihrer Männer, die sie in diesen Jahren hatten. Also da war Sodom und Gomorra wirklich in Reinkultur. Und wenn Rom dann der Höhepunkt ist, drum haben wir jetzt praktisch Rom, das sich langsam wieder dem nähert, was er mal war, eine vollkommene Verderbnis. Jetzt sitzen wir mittendrin in der Verderbnis. Die Bibel sagt aber, wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Wir haben also praktisch eine völlig andere Situation. Wir sind gereinigt durch Jesu Blut. Wir gehören nicht zu dieser Welt. Wir gehören zur anderen Seite. Und für uns ist die Reinheit das Normale. Und für die andere ist der Schmutz das Normale. Das prallt immer stärker aufeinander. Natürlich kommt hier jetzt noch was Zweites zum Tragen. Je weiter die Endzeit fortschreitet, je schlimmer wird es. Jetzt geht die Bibel einfach davon aus, dass die Gläubiger in dieser anderen Welt leben. Vor allem in geistlichen Dingen. Zum Beispiel Epheser 5. Ich lese uns die erste Verse. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagen. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Wisst ihr, es ist so, wir haben heute auch in der Gemeinde Jesu einen Eibruch unbeschreiblichen Ausmaßes. Versteht ihr? Und wenn du heute siehst, dass entscheidende Vertreter von kirchlichen Organisationen mit ihrer Kleidung und ihrer Federboa um den Hals bei absolut lästerlich unmoralischen Veranstaltungen im Umzug öffentlich mitlaufen, dann weißt du, was die Stunde geschlagen hat. Es ist heute so weit, dass die institutionelle Kirche, zum Beispiel vor allem auch im Protestantismus, so weit sind, dass man also auch islamistische Leute auftreten lässt und tut, wie wenn der Gott und Vater Jesu Christi, also der Gott des Islams, wäre, was ja nicht der Fall ist, laut Bibel. Weil die Bibel sagt ganz klar, der dreimal heilige Gott, der Gott Israels, hat ein entscheidendes Merkmal. Er hat einen Sohn. Dieser Sohn heißt Jesus Christus und das ist der allein wahre Gott und sonst gibt es keinen. Wisst ihr, wenn ihr das dann seht, dann siehst du, wie das immer mehr kaputt geht, auf allen Ebenen. Und jetzt hat die Bibel eigentlich ein ganz einfaches Mittel für uns gegeben. Jetzt bin ich ja hier in dieser Welt. Ja, ich kann die Welt nicht ändern. Ich musste lernen, dass ich die Welt nicht ändern kann. Aber die Bibel sagt was anderes. Du kannst rein bleiben. Das ist der Unterschied. Du kannst gereinigt bleiben durch Jesu Blut. Und dann kommt 2. Korinther 6, 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln. Will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Wenn wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Wort. Neutestamentlich übersetzt ist das die Haltung eines Daniels gewesen. Wisst ihr, das ist der Normalzustand. Je schlimmer die Welt wird, je mehr müssen wir in der Nähe und in der engsten Gegenwart beim Herrn Jesus sei, uns reinigen lassen und uns dann auch absondern. Wisst ihr, Endzeit ist die Zeit der Trennung. Wisst ihr, man sagt immer, alle sind lieb. Sagt man für die Hunde auch. Jeder, der Hunde hat, der weiß, dass es nicht stimmt. Du kriegst den liebsten Hund dazu, dass er beißt. Alle sind gläubig. Da kann ich nur lachen. Vom biblischen Glauben her. Wisst ihr, alle meinen das gut. Entschuldigung. So naiv kann man doch nicht sein. So ist Endzeit. Man verkauft uns das. Jetzt kommt die Gemeinde und sagt, halt! Wir sind exklusiv, Anführungszeichen. Wir dienen Jesus allein. Wir bestehen auf der dauernden Reinigung durch Jesu Blut. Wir bestehen auf der Absonderung. Wir lehnen alles ab, was Gott nicht will. Wir lehnen alles ab, was Gott nicht meint. Na, Entschuldigung, da bist du der totale Außenseiter. Nicht nur in dieser Welt, sondern du bist auch der Außenseiter bei den Frommen. Das ist völlig normal. Das ist die Situation gewesen eines Daniels. Wisst ihr, und es geht hier auch um Gehorsam, letztendlich. Es geht darum, ob man Gott gehorsam ist. Und man sieht hier, das hat mich so getröstet, wenn man sieht, wie Daniel sich einfach entschließt, gehorsam zu sein, sich nicht zu beschmutzen. Und dann streitet Gott für ihn. 2. Mose 14, 14. Er wird vor uns streiten, wir werden still sein. Gott kämpft für ihn und schafft ihm Freiraum. Er kann die Herzen lenken wie die Wasserbäche, dass der nichts gemacht hat. Wisst ihr, wir denken ja schon ganz anders. Wir denken amerikanisch managementmäßig. Wir glauben immer, es muss eine logische Folge haben. Bei Gott gibt's keine logische Folge. Gott kann, selbst wenn es völlig ausgeschlossen ist, jedes Herz verwandeln. Er kann das Herz des Königs lenken wie ein Wasserbach. Und so kann er jedes Herz verändern. Hier hat er das Herz dieses Mannes verändert. Und das ist unwahrscheinlich, weil er sagt dann später, er hat Angst, wenn man ihn erwischt. Und wisst ihr, das war im Altertum und bei diesen Weltreichen ganz einfach. Wenn du irgendwas gemacht hast, dann haben wir dich hingerichtet. Wisst ihr, und das war keine so liebliche Hinrichtung, da gab es furchtbare Hinrichtung. Teilweise haben wir die Leute gepfählt. Ich sage euch lieber nicht, wie das ging. Oder man hat sie gehängt, da hat man furchtbare Todesarten gehabt. Wisst ihr, und der wusste, er spielt mit seinem Leben. Ja, was bewegt den Mensch, der Angst hat um sein Leben, denen vier Männer nachzugeben? Dass Daniel und Sadrach, Medach und Abednego sich nicht beschmutzen mussten. Da siehst du, dass Gott die Herzen lenkt. Insofern ist alles, was mir passiert in dieser Endzeit, in diesem römischen Machtbereich, eine Sache zwischen mir und Gott. Keine Sache zwischen mir und den Menschen. Es spielt sich zwischen mir und Gott ab. Da muss das geregelt werden. Und dann kämpft er für mich, streitet für mich. Wenn du auch siehst, wie die Namen geändert wurden. Du siehst einfach, einmal ist immer ein Bezug zum Gott Israels und das andere Mal ist immer ein Bezug zu Akku, Nebo, zu letztendlich diesen Mondgöttern der Babylonier, also dieser dämonische Schiene. Jetzt kommen wir zu einem ganz einfachen Punkt. Auch ein Atheist, wenn er mir sagt, ich bin Atheist, glaubt das Märchen nicht. Es geht immer um einen Gott. Es geht immer nur um zwei Arten von Gott. Entweder der dreimal heilige Gott, der Gott Israels, der Vater Jesu Christi, das ist nämlich der richtige Gott, und der Gott dieser Welt ist Satan. Der hat nur viele Spielarten, da gehört der Atheismus dazu. Siehst du, hast du im Kommunismus gesehen. Das zum Beispiel aus dem Westlichen kann man ja nicht beweisen, das ist das Problem. Weil das steht ja nirgends geschrieben. Aber das wohl, ich sage es jetzt ausdrücklich wohl, der Kommunismus und der Kapitalismus von der gleichen Gruppe bezahlt wurden und die aufeinander losgelassen hat. Wenn du das einmal erkennst, dann musst du sagen, Entschuldigung, das ist ja alles ein Spiel. Aber Gott sagt klipp und klar, über diese vier Weltreiche aus Daniel 2 kommt am Schluss Rom und wie das dann geht, ist völlig egal. Aber es geht hier letztendlich zum letzten Kampf über Beschmutzung. Und es geht immer darum, dass wir sauber bleiben und dass wir in Ordnung sind. Richter 21, 25 sagt, und das ist der Höhepunkt des Römischen Reiches, ist der Höhepunkt, nämlich die Gesetzlosigkeit aus 2. Thessalonicher 2 und aus Matthäus 24, 12, wo der Jesus sagt, die Gesetzlosigkeit nimmt überhand, jetzt kommt das Bösartige, das ist die Welt. Jetzt könnte ich sagen, was geht mich das an? Aber ich habe ein Problem. Der Jesus sagt, drum wird die Liebe der vielen erkalten, wegen der Gesetzlosigkeit. Anomia. Das ist was Furchtbares, weil aus der Gesetzlosigkeit kommt der Gesetzlose, der Antichrist. Und bevor der Antichrist kommt, kommt diese Gesetzlosigkeit. Und im Richter 21, 25 heißt es, jeder tat, was er wollte. Und das haben wir heute. Wisst ihr, habt ihr jetzt gewusst? Ich bin schockiert bis aufs Blut. Man darf jetzt wohl, das fängt jetzt an, langsam aber sicher nicht mehr sagen, vor Christus, nach Christus. Jetzt muss man sagen, Zeitenwende. Wisst ihr, Zeitenwende. Ich darf ganz viele Dinge, die mit dem Evangelium zu tun haben, da darf ich nicht mehr sagen, auch mit der Schöpfungsordnung. Wisst ihr, du siehst jetzt immer mehr Bilder, wo zum Beispiel, früher hat diese Bildchen ja überall, wo es dann auch wichtig war, hattest du einen Mann und mit der Hose und der Frau mit dem Röckchen. Und inzwischen siehst du immer mehr diese Bilder halb-halb. Das ist eine Person, die hat auf der einen Seite ein Röckchen, auf der anderen Hose. Also Vermischung der Geschlechter. Man sagt, es gibt keine Geschlechter mehr. Versteht ihr? Die Ordnung Gottes wäre zerstört. Genauso wird letztendlich die Gesetzlosigkeit zum Normalzustand erklärt. Und jetzt stecke ich da als armer Gläubiger mit da drin. Und die Bibel sagt in Lukas 4, 5, und da steht im Griechischen das Wort Exousia, das heißt Vollmacht. Und das bedeutet ganz einfach, der Teufel sagt immer, Jesus, diese Reiche der Welt kannst du von mir haben. Mir sind sie per Vollmacht übergeben. Und das ist Fakt. Gott hat dem Teufel einen bestimmten Bereich überlassen, dass nämlich die Prophetie sich erfüllt und dieses ganze Antichristliche ausreift. Und alles hat seine Zeit. Wisst ihr, wir haben jetzt eine wunderbare Zeit gehabt. Ich bin aufgewachsen in der Nachkriegszeit. Ich bin aufgewachsen, wo es langsam vorwärts ging. Am Anfang war noch alles ärmlich. Ich weiß noch, wie ich habe kämpfen müssen, dass ich ein Mickey Mouse Heft gekriegt habe, einmal in der Woche. Aber es ist so langsam, hast du dann gemerkt, dann kam langsam das Geld. Dann hast du dann am Schluss, ich bin Skirenner gefahren, hast du teure Ski bekommen. Also es ging langsam vorwärts. Und du hast auch gesehen, die Leute waren noch gläubig. Ich hatte noch gläubige Leute. Und Leute, die haben sich am Evangelium unterworfen, obwohl sie nicht bekehrt waren in der Schule. Das kann man sich nicht vorstellen. Wir haben noch Bibelsprüche auswendig gelernt, haben die alten Lieder auswendig gelernt. Wir haben noch Lieder gesungen, wenn du die heute singst, dann hast dich der Antidiskriminierung schuldig gemacht, die haben wir früher in der Schule gesungen. Und das war angeordnet auf dem Lehrplan, versteht ihr? Da hat sich was total geändert. Und jetzt hast du plötzlich eine vollkommene Degeneration. Das christliche Abendland ist ausgelöscht. Jetzt musst du die gleiche Frage stellen wieder wie dein Busch. Entweder waren unsere Väter alles Narren oder wir. Es gibt keine zweite Möglichkeit. Entweder haben die alle gesponnen, Jahrhunderte lang, indem sie gesagt haben, Mann, Frau, die Ordnung Gottes gilt. 10 Gebote ist der Normalzustand. Oder heute, wo man sagt, mach, was du willst. Ist übrigens auch das Motto vom Aleister Crowley, dem größten Satanisten, der Neuzeit, dem geistigen Kopf hinter den Beatles, hinter den Rolling Stones, dem geistigen Kopf hinter der Rockmusik. Und man muss das einfach mal ganz nüchtern sich vergegenwärtigen. Du hast hier einen totalen Zerfall. Und jetzt sind wir wie die drei Freunde von Daniel und wieder Daniel selber. Wir stecken in dem Dreck drinnen und wir haben eine große, entscheidende Sache, wir dürfen uns nicht beschmutzen. 2. Thessalonicher 2 sagt, bevor der Antichrist kommt, kommt die Gesetzlosigkeit auf den Höhepunkt und dann bricht sie vollends hervor. Und Offenbarung 13 ab 12 zeigt dann, er verfolgt dann letztendlich, er lässt sich das nicht gefallen. Aber der Gläubige gehört nicht zu dieser Welt, er ist herausgenommen. 2. Petrus 2,20, Galater 1,4, er ist einfach zum anderen Reich gehörend. Er ist ein Fremdling auf Erde. Die Bibel sagt, hab nicht lieb die Welt, weil du gehörst nicht dazu. Du bist in die himmlischen Orte versetzt. Und jetzt kommt etwas. Selbst wenn Gott einen Menschen und ein Regime und ein Reich benutzt wie der Nebukadnezar, heißt es nicht, dass das dann, was da abläuft, göttlich in Ordnung ist. Versteht ihr? Gott hat ein Gericht, er gibt sie dahin, er liefert uns diesen Kräften aus. Das heißt aber nicht, dass die dann in Ordnung sind. Und jetzt kam ja diese wunderbare Begebenheit, wo Daniel von Gott geoffenbart bekommt, in Daniel 2, wo er dieses Standbild sieht. Und er war der Einzige, weil er nämlich den Geist Gottes hatte. Er hat durch Gottes Gnade Nebukadnezar alles geoffenbart. Er hat ihm alles gezeigt, wie die ganze Weltgeschichte abläuft. Jetzt können wir sagen, dann muss doch der Nebukadnezar tief erschüttert gewesen sei, muss doch vollständig für der Gott Israels gewesen sei. Und er sagt in Kapitel 2, Vers 47, wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter. Und der Herr, der König und ein offenbarer der Geheimnis. Er sagt, das ist der wahre Gott. Jetzt könnte man denken, wunderbar. Und das haben wir immer wieder gehabt, wo Menschen sich zum Evangelium bekannt haben, auch als Regime. Frag doch mal die Alte, was auf der Koppel vom Wehrmachtsgürtel drauf war bei Hitler. Da stand auch Gott drauf. Wisst ihr, aber das ist das Teuflische. Diese Welt ist immer Gebiet Satans. Und wir sind immer Fremdlinge und gehören nicht dazu. Wenn da alles friedlich läuft, dann ist es ja gut. Aber alles hat seine Zeit. Irgendwann gehst du über die Zeit drüber, wo Gott sagt, jetzt gebe ich sie vollends dahin. Das ist bei uns passiert. Er lässt die Menschen machen, was sie wollen. Und die sind so total verrückt inzwischen, was sie tun, das hältst du nicht mehr aus. Sie lästert Gottes Ärgesicht und zieht das gleiche Gericht wie Sodom und Gomorra auf sich. Und jetzt könntest du denken, jetzt ist doch dieser Nebukadnezar ein Herrscher, der muss doch letztendlich gut sein. Wenn er jetzt Kapitel 3 anguckt, Daniel, dann werdet ihr etwas feststellen. Genau die göttliche Offenbarung, das Standbild missbraucht Nebukadnezar, um sich ein Standbild zu machen. Genau das, wo ihm Gott geoffenbart hat, benutzt er, um sich ein Standbild zu machen. Und das teuflische Prinzip ist das Bild. Ihr müsst nur mal die Bibel, lest mal die Bibel ganz einfach. Wenn ihr das nächste Mal lest, nehmt einfach ein Blatt Papier und oder unterstreicht, wo das Wort sah steht. Als Eva sah, dass der Baum gut wäre. Der Sündenfall lief schon übers Auge. Als Achan den babylonischen Mantel und das Geld sah, passiert die Katastrophe. Als David die Bathseba sah, geschah die Katastrophe. Wisst ihr, übers Auge. Und hier macht er ein Bild. Und heute haben wir das sprechende Bild. Wir haben das Medienzeitalter. Genau wie das Gleiche. Übrigens in Ephesus, ich war schon in Ephesus, da hat's in Apostelgeschichte 19,35 wird es erklärt, da ist etwas vom Himmel gefallen, und zwar ein Bild. Da steht im Grundtext nicht Bild, aber man weiß das. Da ist ein Bild heruntergefallen vom Himmel, das sie verehren sollten. Das heißt, der Teufel arbeitet immer mit Bildern. Und jetzt sind wir ihre Gesellschaft, wo die Medien uns total auffressen, wo das Bild nur noch rumläuft. Ich habe jetzt eine Studie gelesen, das hat mich mehr schockiert wie alles, was ich bisher wusste. Ich weiß ja viel, auch wie die Menschen sich verändern. Meine Friseuse sagt mir, sie hat noch nie in ihrem Leben ein Buch gelesen, ich schätze knapp unter 40. Ich hatte einen Schock. Ich durfte gar nicht sagen, wie viel ich gelesen habe. Ich habe dann versucht, eine Bibel zu geben. Die hat sie genommen, Schande halber. Aber die Leute lesen nicht. Sie sind Leute des Bildes. Und jetzt kommt halt etwas. Durch die Bilder wirst du beschmutzt. Und das, was mich völlig schockiert hat, da wird erklärt, dass beim Kind, ich habe zwar gewusst, bis 3 Jahre werden sie geprägt und alles, da wird erklärt, wenn ein Kind, und ich habe Bilder, wo 2-jährige Kinder mit dem Smartphone besser umgehen können wie ich, dass hier im Hirn etwas passiert, eine Veränderung. Und zwar die Veränderung muss scheinbar, ich habe es erst gestern in der Zeitung gelesen oder im Blatt, das muss scheinbar so sein, dass das Kind zum Beispiel bestimmte Prozesse, die ein normaler Mensch wie wir, die wir normal aufgewachsen sind, vollzieht, nicht mehr nachvollziehen kann. Es kann sich zum Beispiel mit bestimmten Dingen der Zukunft nicht auseinandersetzen, weil das alles degeneriert ist. Und der schreibt es dann und sagt am Schluss, das Produkt ist eine Hilflosigkeit und Abhängigkeit von Dritten. Und genau das will der Antichrist. Das heißt, er hypnotisiert die Leute regelrecht mit diesen Medien, mit diesen Bildern. Wisst ihr, und ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Zuerst haben wir gesagt, der Fernseher ist das Teufelselend. Ja, dann der Computer, dann das Smartphone. Wisst ihr, das sind alles, die gehören alle zu der Familie. Aber es wird immer schlimmer. Wisst ihr, und du hast heute alles in der Hosentasche. Und selbst wenn du Filter reinmachst, wisst ihr, die Kinder sind doch viel schlauer wie wir. Für ein Kind ist das eine Kleinigkeit, in der Schule rauszukriegen, wenn du den Filter wieder rausmachst. Selbst Passwörter knacken die. Wisst ihr, die sind heute im Level, da wird es mir schwindelig. Aber das ist eben diese teuflische Zeit des Bildes, diese teuflische Zeit der Gesetzlosigkeit, diese teuflische Zeit, Endzeit genannt, wo das römische Reich zur Blüte kommt und die Degeneration normal wird. Jetzt sagt man schon, Ehe für alle heißt ja nicht nur auch Ehe, wo Gott ablehnt, sondern das können ja auch mehrere sein. Ja gut, im Islam kannst du 4 Frauen haben, gell? Und was jetzt schon angeklungen ist, so ganz vorsichtig, Ehe mit Tieren. Versteht ihr? Wo ist die Grenze? Das weiß ich nicht. Aber jetzt kommt wieder das alte Problem. Da sitzen wir drin, wir arme Gläubige, mittendrin in diesem Sündepfuhl von Sodom und Gomorra, in diesem Dreck, mit unseren Kindern, mit unseren Enkeln, wir sitzen mittendrin. Jetzt, was tun wir? Die Bibel sagt ganz klar, erster entscheidender Punkt, du musst gereinigt sein durch Jesu Blut, du darfst dich nicht beschmutzen. Hast du dich beschmutzt, musst du dich reinigen lassen. Zweiter Punkt, du musst dich absondern, du musst hier eine Grenze ziehen, du darfst nichts mit dem zu tun haben, du musst auf Distanz gehen, radikal. Und jetzt siehst du in Daniel 3, ich lese uns mal den Anfang, der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Und dann beschreibt er und sagt, wenn die Musik ertönt, dann fällst du nieder. Die Musik wird heute total teuflisch missbraucht. Ist euch das klar? Jetzt kann man streiten. Wo ist die Grenze? Ich glaube, man kann das relativ einfach machen. Ich habe es auch nicht gewusst, wo ich das erste Mal der Fritz Springer gehört habe. So Gott will, hole ich der Bruder zu uns her. Wo der erklärt hat, war der Frontman, das ist der Sänger von einer Rockgruppe, die ziemlich Erfolg hatte, und der hat uns erklärt, hat gesagt, die Plattenfirma haben an einem bestimmten Punkt von uns verlangt, dass auf einer Langspielplatte mindestens 3 satanische Titel drauf sind. Müsst ihr euch mal vorstellen. Diese Musik wird hier benutzt. Die Medien, das Bild, die Musik. Du darfst hier nicht naiv sein. Und hier siehst du, er lässt ein Bild aufstellen und paart es mit Musik. Und jetzt haben wir hier eine Situation, das ist mir ganz wichtig bei dem ganzen Ablauf. Er fordert jetzt, dass alle anbeten. Und das ist 2. Thessalonicher 2, das ist Offenbarung 13. Der Teufel will letztendlich Anbetung, er ist ein schirmender Cherub gewesen. Und der will sein wie Gott und der will Anbetung. Und die kriegt er von dieser abgefallenen Welt. Aber er kriegt sie nicht von den Gläubigen, das ist der Unterschied. Also weigert sich diese 3 Männer. Und jetzt ist euch aufgefallen, wer fehlt bei den 3? Daniel. Daniel war der Kopf, den Gott benutzt hat, um sich das erste Mal bei der Beschmutzung zu retten. Er war ja geistlicher Kopf. Aber es kann dann passieren, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Gott den Daniel außer vor lässt. Warum, wissen wir nicht. Vielleicht, weil er nicht zu dieser Gruppe gehört hat, weil er eine Sonderstellung hat, wir wissen es nicht, der kommt später dran. Aber jetzt sind diese 3, ich sage mal so, die ja wohl im zweiten Glied waren, plötzlich allein. Allein vor dieser teuflischen Herausforderung. Und damit siehst du wieder, du musst deine geistlichen Kämpfe unabhängig, die Bibel sagt letztendlich, du sollst diese Leute und Menschen und Brüder achten, die das Wort Gottes gesagt haben, auch ihnen gehorchen und alles. Gott hat bestimmte Ämter und Dienste gegeben, um das Reich Gottes zu bedienen. Aber du stehst letztendlich immer allein vor Gott. Du bist auch immer allein verantwortlich zu prüfen, ob das stimmt. Und dann stehst du allein vor Gott. Und jetzt standen diese 3, die waren immerhin noch 3. Wisst ihr, das ist ja nur Gnade, dass sie zu dritt waren. Die 3 stehen allein von Nebukadnezar. Ganz allein. Wisst ihr, jetzt hat es nur eine Rolle gespielt, dass sie innerlich eine vollkommene Überzeugung haben, sich nicht zu beschmutzen, dass sie selber völlig rein waren und dass sie bereit waren, jeden Preis zu zahlen, dass sie nicht beschmutzt werden. Das ist genau die Haltung von Daniel. Nur jetzt kommt der Unterschied. Alles hat seine Zeit. Bei Daniel hat Gott das Herz des Verantwortlichen erweicht, dass nichts passiert ist. Jetzt geht's in die Prüfung. Jetzt ist was anders dran. Wisst ihr, und das müssen wir Gott überlassen, was er anordnet. Führe uns nicht in Versuchung, wird gebetet, und die Leute wissen gar nicht, was das heißt. Das heißt praktisch zu Deutsch, mach, dass ich dem nicht ausgesetzt werde, dass ich so lebe vor dir, dass ich nicht ausgesetzt werden muss, nicht geprüft werden muss. Perasmus heißt nicht nur Anfechtung, sondern Prüfung. Wisst ihr, jetzt hast du die 3 allein. Das heißt, ich muss immer allein vor Gott in Christus entscheiden, was ich tue. Weißt du, du musst selber wissen, was du kannst und nicht kannst. Du musst wissen, was du willst und nicht willst. Du kannst die Dienste der Brüder und biblische Lehre und alles in Anspruch nehmen. Aber letztendlich musst du selber entscheiden. Du musst selber vor Gott deinen Weg gehen. Und im Zweifel bist du ganz allein. Die 3 waren wenigstens noch zusammen. Und er sagt klipp und klar, Wer nicht niederfällt und dann betet, wer sich diesem teuflischen System nicht unterwirft, dem System des Bildes, dem System der Musik und dann letztendlich diese offene satanische Anbetung vollzieht, und das kann bei uns ruckzuck soweit sein, dass Offenbarung 13 Realität wird, dann sagt er, die werden in den glühenden Feuerofen geworfen. Es war kein schöner Tod, in den Feuerofen geworfen zu werden. Und ich sage dir jetzt etwas ganz Interessantes, nämlich die Haltung dieser drei Männer, Sadrach, Mesach und Abednego, war klar. In Kapitel 3, Vers 12, diese Männer, o König, achten nicht auf dich. Also die wahren Gläubigen achten nicht auf den Teufel. Dienen deinen Göttern nicht. Man kann es anders sagen. Sie achten nicht auf die Vertreter des Teufels, die hier eine Rolle spielen. Dahinter ist ja der Teufel, das sind die Götter dieser Welt, und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgerichtet hast. Sie sind ungehorsam, sie tun es einfach nicht. Ich möchte nochmals betonen, der Nebukadnezar, den Gott als Werkzeug benutzt hat, Israel zu richten, Jerusalem zu zerstören, versteht ihr, lasst euch nicht täuschen. Guckt her, Gott hat durch die Belfort-Deklaration 1917 Israel die Tür geöffnet. Da hat Weizmann eine Rolle gespielt, da haben viele Leute eine Rolle gespielt. Aber er hat ihnen die Tür geöffnet. Aber die Engländer, die gleichen Leute, die Gott benutzt hat, um den Staat Israel hervorzurufen, waren nachher die Schlimmsten. Die haben nämlich das Land Israel und die Araber gleichzeitig versprochen. Ein Großteil von dem Konflikt kommt aus dem. Wisst ihr, die gleiche Gruppe. Hier darf man nicht auf die Gruppe sehen. Gott kann sie benutzen, sie können trotzdem teuflisch völlig verirren. Und jetzt sagt er hier in Vers 14, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen? Und sagt nochmal in Vers 15, wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Wisst ihr, es gibt Dinge, da hast du keine Zeit zu überlegen, ob du den Preis bezahlst. Das musst du dir vorher überlegen. Du musst vorher wissen, zu was du bereit bist. Du musst vorher bereit sein, ob du hier wirklich Widerstand leistest. Ich habe bei mir festgestellt, wenn ich innerlich nicht bereitet bin, dann kann man mich überfahren. Weiß nicht, kennt ihr das? Ich sage immer, ich habe dem Geschäft die Erwiesung gegeben, ich unterschreibe auf dem Gang nichts mehr. Ich müsste jetzt sagen, ich sage der Gemeinde auf dem Gang nichts mehr. Wisst ihr, das ist genau das Gleiche. Da fragt man dich, oh, wie siehst du das? Wisst ihr, und immer der Gang ist das Gefährlichste, was es gibt. Das heißt, weil da hast du nicht überlegt. Sie waren bereit. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir müssen bereit sein in dieser Endzeit, dieser Endphase des Römischen Reiches, bereit sein und ganz klar wissen, was wir tun, was wir nicht tun. Jetzt kommt eine der größten Aussagen der gesamten Heiligen Schrift. Das ist die größte Aussage über Anfechtung, über Kämpfe, über den ganzen, ich sag's einmal, radikalen Kampf mit der antichristlichen Macht. Und hier sagt jetzt die Bibel, was diese Männer am Nebukadnezar geantwortet haben, ab Vers 16. Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König. Alle drei, die hatten alle drei die Überzeugung. Da haben sie kein Daniel dazu gebraucht, das war ihre eigene Entscheidung. Wir haben es nicht nötig, König Nebukadnezar, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wisst ihr, was heißt? Sie hat genau den Fehler, den die Eva gemacht hat, indem sie mit dem Teufel diskutiert hat, nicht. Es gibt Dinge, da kann man nicht drüber diskutieren. Es gibt Dinge, da kannst du dich nur noch absondern. Da musst du radikal sein, da kannst du nicht drüber diskutieren. Und jetzt sagt er etwas, und das ist die Haltung auch der Gläubiger in der Endzeit. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Das ist die Gewissheit. Gott kann mich aus jeder Anfechtung, aus jeder Verfolgung, aus jeder Gefahr erretten. Paulus sagt es im 2. Korinther 1, 10. Er hat mich in der Vergangenheit gerettet, er wird mich jetzt erretten und ich habe die Hoffnung, dass er mich zukünftig erretten wird. Und trotzdem wurde an der Straße nach Ostia, man sagt 66 nach Christus, geköpft. Wisst ihr, es war seine Stunde, wo Gott ihn gerufen hat. Aber Gott kann mich aus jedem Elend erretten. Was für ein Elend? Dass ich mich nicht beschmutze, dass ich geistlich keinen Schaden nehme, dass ich überlebe. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Und er, nämlich Gott, wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Das heißt, der Herr wird mich immer aus der Hand des Teufels erretten, immer vor den Finsternismächten schützen, immer dafür sorgen, dass der Teufel mir nichts tun kann. Aber jetzt kommt das Nächste. Und wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen. Das heißt zu Deutsch, wenn es zum Ratschluss Gottes gehört, dass ich ins Gefängnis komme, dass ich sterben muss, dass er mich nicht schützt, geistlich schützt er mich immer gegen die Finsternis. Aber wenn er mich körperlich, menschlich nicht schützt, dann sagt er klipp und klar, auch selbst die Konsequenz kann nicht bewirken, dass ich deinen Göttern diene. Ich diene deinen Göttern nicht. Selbst wenn es mir dreckig geht. Und auch das goldene Bild werden sie nicht anbeten und sagt, das du aufgestellt hast. Er sagt nicht das goldene Bild, er sagt, das du aufgestellt hast. Er weiß ganz genau, wo es herkommt. Gerne, dann wurde er voll Wut, Vers 19, lässt sie in den Feuerofen werfen, nachdem er sie vorher bindet. Und dann heißt es in 23, diese drei Männer, aber Sadrach, Mesach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Teufel versucht dich immer durch die Umstände zu binden. Johannes 8, 36, wenn der Herr frei macht, der ist ganz frei. Wenn du mit den Händen gebunden bist, ist nur wichtig, dass dein Herz frei ist. Es ist schlimmer, wenn deine Hände nicht gebunden sind, dein Herz ist gebunden. Du musst innerlich völlig frei sein. Ob du dann äußerlich gebunden bist, ist völlig egal. Innerlich musst du frei sein. Jetzt fallen sie in den Feuerofen. Normalerweise, die Logik, der menschliche Verstand sagt, sie sterben sofort in dieser Feuerhölle. Und jetzt sieht Nebukadnezar in den Ofen hinein, jetzt erschrickt er. Jetzt erlebt er nämlich etwas, dass der König der Könige und der Herr der Herren nicht die Herrscher dieser Welt sind, sondern der dreimal heilige Gott und sein Sohn Jesus Christus. Da erschrak der König Nebukadnezar, stand rasch auf und redete und sprach zu seinen Räten, ins Feuer geworfen. Sie erwiderte und sprach zu dem König, gewiss, o König. Er sagt, habt ihr sie wirklich reingeworfen? Weil da ist was passiert. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer, frei umherwandeln, und es ist keine Verletzung an ihnen. Und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Wisst ihr, jetzt hast du eine dieser wunderbare, ich sag's mal so, das Hervortreten Jesu Christi nach Micha 5,1 in der Zeit, bevor er Fleisch wurde, in dem Ofen drin ist ein Vierter, der Sohn der Götter, das ist der Herr Jesus. Und er geht einfach hin zu diesen drei Männern. Wenn der Herr Jesus bei ihnen ist, in diesem Feuer, sterben sie nicht. Und wisst ihr, was sofort steht? Sie sind frei. Das ist das Erste, was er sieht. Sie sind nicht mehr gebunden. Wenn der Jesus mit mir durch die Feuerhölle geht, bin ich völlig frei. Wieso, jetzt passiert was, 26, jetzt erkennt er plötzlich etwas. Sadrach, Mesach und Abednego, Knechte Gottes des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt her. Plötzlich merkt er, sie sind Knechte Gottes des Allerhöchsten. Jetzt kommt wieder Klick, jetzt macht es Klick im Kopf. Jetzt merkt er nicht, er ist der Letzte, sondern Gott ist der Letzte. Und einmal heißt es in der Bibel, wenn die Völker begnadigt werden ohne Gericht, dann lernen sie nicht Gerechtigkeit, steht im Jesaja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gott muss das Gericht bringen. Und wir Gläubige haben oft eine Rolle dabei. Und manchmal sind wir auch das Musterbeispiel, an denen Gott etwas zeigt. Auch wie ein Mensch sterben kann. Wisst ihr? Und von daher, wichtig ist nur, dass ich innerlich rein bin, innerlich abgesondert bin und innerlich nicht gebunden bin. Wenn das der Fall ist, dann ist der vierte, der Herr Jesus, bei mir, egal was passiert. Und jetzt heißt es in 27, daraufhin versammeln sich die Satrapen, Vorsteher und Statthalter samt den Räten des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versenkt, ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Nicht einmal Brandgeruch. Wisst ihr, sie haben nicht mit dem Teufel diskutiert, auch nicht mit seinem Herrscher. Also hinter diesen Mächten steht ja der Teufel, aber vorne hast du ja Menschen. Sie diskutieren mit diesen Menschen, die dem Teufel dienen, nicht. Sie weigert sich, die Trübsal ignoriert sie. Sie nehmen Verfolgung in Kauf, auch Unverständnis. Sie nehmen den Druck in Kauf und auch sie sehr, dass der Teufel sie binden will. Aber jetzt ist der Herr Jesus bei ihnen. Mit dem Feuer, mit dem Elend macht er sie völlig frei. Er bringt sie durch. Und das Entscheidende ist, ihre Kleider haben nicht einmal Brandgeruch. Wisst ihr, was die Kleider sind? Offenbarung 7,14, das sind die Kleider und um das geht's letztendlich. Das Zweite, was sonst passiert, ist nicht interessant. Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Sie haben ihre Kleider gewaschen, sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Dass mein Kleid des Heils, steht da im Jesaja 64, weiß bleibt. In Offenbarung 19 heißt es, die weißen Kleider, das sind die Gerechtigkeit oder bei der Mehrzahl die Gerechtigkeiten, beim Einzelnen die Gerechtigkeit der Heiligen. Es ist die Gerechtigkeit, die Gott ihnen gibt. Und er sagt hier, durch den Kampf ist mein innerer Zustand vor Gott, dass ich durch Jesu Blut gerettet bin, durch Jesu Blut gereinigt bin, mit Christus gekreuzigt bin, gerecht bin vor Gott, mit ihm in Ordnung bin, nicht beschädigt worden. Da ergriff Nebukadnezar in Vers 28 das Wort. Und jetzt sagt er etwas. Gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesach und Abednegos, der seinen Engel gesandt hat, nämlich der Jesus, und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Und dann sagt er am Schluss in Vers 29, das ist dann der wahre Gott. Wisst ihr, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Die Bibel sagt, sie wurde errettet, weil sie ihm vertrauten. Jetzt geht einmal einfach hin, wenn ihr Bibelstelle lest, wo es heißt, die glauben. Das heißt nicht immer, die zum Glauben kamen, wiedergeboren sind. Sondern es heißt oft, die glauben, was hier in der Bibelstelle geschrieben steht. Epheser 1, 17 bis 19 zum Beispiel. Wo er sagt, du musst wissen, was in dir ist. Wenn du das dann glaubst, dann werden gewaltige Reaktionen geistlich ausgelöst. Und hier war es so, sie haben einfach geglaubt, dass Gott sie rettet. Und sie haben vorher gesagt, die Errettung muss nicht heißen, dass wir überleben. Aber innerlich waren sie völlig gerettet. Sie waren frei und wären, wenn sie gestorben wären, in der Gegenwart Gottes aufgewacht. Wobei man jetzt natürlich wieder sagen muss, das ist neutestamentlich, alttestamentlich war ja der Hades, der Scheol noch nicht geteilt und das lassen wir beiseite, ist mir klar. Aber neutestamentlich wachst du in der Gegenwart Jesu auf, wenn du stirbst. Und die Bibel sagt in 1. Petrus 4,1, wer diese Dinge hinter sich hat und seine Kleider weiß geblieben sind, der hat mit den Sündern abgeschlossen. Manchmal muss das Gott tun. Wenn ich und du, wenn wir Sünde haben, wo wir nicht mit fertig werden, muss Gott mich manchmal in den Feuerofen hineintun, dass ich mit der Sünde brechen kann. Ich habe es lange auch nicht erkannt. Manche Dinge gehen nicht über Intellekt. Wer nicht hören will, muss fühlen. Manchmal musst du unterdurch. Das will niemand, aber es ist wichtig, dass man dann Hebräer 11, 34 erlebt. Wisst ihr, und das liest man so theoretisch. Man muss das ganz praktisch lesen, was das bedeutet. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht. Das ist hier, Daniel 3. Das heißt, das Teuflische hat keine Macht über mich. Wenn es der Wille Gottes ist, können sie dich nicht töten. Ich weiß Fälle, Zeugnisse. Da haben sie zum Beispiel arme, schon sehr geplagte Gläubige in den Strafarbeitslagern in Russland, haben sie rausgejagt in die Taiga, so mal vielleicht 200 Meter rausgejagt, dann haben sie ausgehungerte Bluthunde losgelassen, dass sie sie zerreißen. Die sind nur hingegangen, haben gebetet. Wisst ihr, was passiert ist? Die Hunde sind zu ihren Füßen niedergegangen, haben sich niedergekauert und haben gewinselt, haben ihnen nichts getan. Wisst ihr, das kann Gott machen, wenn er will. Aber er entscheidet, ob ich lebe, er entscheidet, ob ich sterbe, er entscheidet, was mit mir passiert. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Aber eines ist klar, der entscheidende Punkt bei diesen drei war, sie haben ganz klar sich nicht beschmutzt. Sie haben ganz klar, neutestamentlich würde das heißen, sie waren in der dauernden Reinigung, sie waren in der dauernden Absonderung, sie haben ihre Kämpfe gehabt, aber sie haben, als hart auf hart ging, widerstanden, haben sich verweigert und haben vertraut, dass Gott sie durchbringt und genau das ist passiert. Wisst ihr, ich glaube nicht, dass Gott das einfach so aufschreibt, dass wir es wissen. Das sind die Musterbeispiele, so steht es ja auch. In 1. Korinther 10 und in Römer 15, das sind die Musterbeispiele für uns, dass wir lernen, den geistlichen Kampf zu kämpfen. im Alten Testament. Ist extra für uns geschrieben. Und jetzt kommt das Nächste. Jetzt kann man sagen, ja gut, jetzt haben die drei aus der zweiten Ebene, die haben ja triumphiert. Aber jetzt kommt der Daniel dran. Wisst ihr, bei Daniel ist es viel dramatischer. Daniel 6. Jetzt war Darius der Meder dran. Ein anderer Herrscher. Wisst ihr, der Teufel benutzt immer andere Regime. Wisst ihr, er kann den Kommunismus benutzen, er kann den Kapitalismus benutzen, er kann alles benutzen. Und er benutzt hier Darius den Meder. Und Darius hat erkannt, dass Daniel ein wirklich extrem wertvoller Mann war, Vers 4. Er war ausgezeichnet, ein vortrefflicher Geist. Und da kam Eifersucht der anderen, der Teufel hat die angestachelt und haben sie ihn verleumdet. Und jetzt kam die Erweisung, dass er nicht mehr beten durfte. Wisst ihr, es kann jetzt passieren, in der Endzeit sagt man dir, du darfst nicht mehr den Namen Jesus nennen. Ja, was machst du jetzt? Wer sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich bekennen. Wisst ihr, ich sage nie Zeit der Wende. Ich sage vor Christus, nach Christus, das ist überhaupt keine Frage. Das heißt, ich bin hier frei. Wisst ihr, und du musst dich zu meinem Jesus bekennen. Wenn man sagt, alle Religionen führen zu Gott, dann musst du ganz klar Statement abgeben und sagen, nein, alle Religionen führen in die Hölle. Es gibt nur einen Weg der Rettung, der Jesus allein. Wer ihn findet, ist gerettet. Wer ihn nicht findet, fährt in die Hölle aus. Wenn ein abgefallene Christ das Gegenteil behauptet und nur Unsinn von sich gibt, dann interessiert das nicht. Du musst dich von ihnen absondern. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Wenn du das dann siehst, was hier im Daniel passiert, er wird verleumdet, obwohl er ein Mann war mit einer guten Stellung. Das schützt dich nicht gegen die Finsternis. Jetzt macht Daniel die gleiche Entscheidung wie die drei Männer. Die drei Männer haben sich entschieden, Sadrach, Mesach, Abednego, nicht zu anbeten. Sie sind ungehorsam. Daniel macht genau das Gleiche. Man verbietet ihm zu beten. Was macht er? Er geht erst recht hin, Vers 11, Fenster nach Jerusalem. Er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder, betete und dankte vor seinem Gott, wie er es zuvor immer getan hatte. Er tut genau das Gegenteil. Er tut das, was geistlich richtig ist. Er tut das, was Gott will und tut das, was die antichristliche Macht will, nicht. Genau das Gleiche. Gleiches Prinzip. Und jetzt kommt das Entscheidende. Es ist nach dem Gesetz der Meder und Perser, das war ein Fall, das konnte man nicht verhindern. Manchmal kannst du nichts verhindern. Verstehst du? Manchmal ist das System so, dass du nicht ausweichen kannst. So war es hier. Aber der König hat etwas begriffen, dass der Gott dient. Wisst ihr, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Welt muss wissen, dass ich und du, dass wir Gott dienen. Wenn es jemals eine Zeit gab, wo wir uns zum Herrn Jesus bekennen müssen und uns ganz klar zeigen müssen, dass wir zum dreimal heiliger Gott gehören und zu seinem Sohn dann jetzt. Und da heißt es, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich, sagt er zu ihm. Merkt ihr etwas? Menschen können dich nicht retten. Selbst hier, der, wo es ärgert, und der konnte ihn nicht mehr retten wegen dem System. Und das dämonisch-teuflische System ist so, dass ein Selbstläufer ist, das läuft von allein. Da kann noch jemand dir wohlgesonnen sein, dich retten, weil er kann es nicht. Und dann ist der König völlig außer sich. Er hat eine schlaflose Nacht. Statt Vergnügung schreit er zu Gott und fastet wohl. Also ich gehe davon aus, dass er gebetet hat. Und das heißt, er verbrachte die Nacht fastend. Und dann ist etwas passiert. Er geht dann ganz, ganz vorsichtig am anderen Tag hin. Und dann sagt er, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich vor den Löwen retten können? Merkt ihr etwas? Er weiß, die Welt, dass dieser Gott ihn retten kann. Er hat es begriffen. Der hat es gewusst. Und er geht sogar davon aus, dass Daniel lebt. Darum redet er nämlich an. Wisst ihr, selbst der Ungläubige ist durch das gewaltige Zeugnis eines Daniels, vielleicht hat sich auch rumgesprochen, was mit Sadrach, Mesach, Abednego geschehen ist, hat er gewusst, dieser Gott ist ein anderes Kaliber. Jetzt kommt eine der schönsten Stellen, die es in der Bibel gibt, Vers 23. Daniel sagt nämlich, mein Gott hat seinen Engel gesandt, der Herr Jesus, und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügen. Der Engel des Herrn ist der Herr Jesus und der ist hier, so wie er im Feuerofen war, Er ist hier in der Löwengrube und er hält den Löwe das Maul zu. Das war wie das in Russland, wo die blutrünstigen Viecher, die nur noch nach Fleisch gegiert haben, winselnd zu Füßen eines armen, armseligen Gläubigen liegen. Jetzt heißt es, Vers 24, sie hatte keinen Brandgeruch, es fand sich keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Macht ihr die Parallele? Sie haben Gott vertraut, ihre Kleider bleiben weiß. Er hat Gott vertraut, es passiert ihm nichts. Wisst ihr, jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Der Jesus sagt in Lukas 18, beim Gleichnis vom ungerechten Richter, wo ja gewaltige Gebetsmacht beschrieben wird vor einer Frau, vor einer Witwe, sagt er, meint ihr, dass ich den Glauben finden werde werden? Wisst ihr, wir haben eine ganz einfache Regel, wie wir in dieser Endzeit überleben können. Weil Vers 28 sagt, er rettet, er befreit, er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen errettet. Das heißt zu Deutsch, er rette mich. Und das ist überhaupt keine Frage, wenn es sein Wille ist. Wo er mich 100% errettet, ist geistlich. Er wird mich nie im Teufel preisgeben. Es sagt die Bibel drei ganz einfache Dinge. Erstens, Reinigung, keine Beschmutzung. Das zweite, absolute Absonderung, Weigerung, diese Dinge, die teuflisch sind, zu tun. Das dritte, kindlicher Glaube an das, was Gott tut. Für uns heißt es, ans vollkommene Opfer. Wisst ihr, sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und haben ihr Leben, das steht im griechischen Psyche, sie haben ihr Seelenleben nicht geliebt bis in den Tod und haben den Namen Jesus nicht verleugnet. Offenbarung 12, ganz wichtig, Vers 10 und 11. Das heißt, wenn wir so zum Herr Jesus stehen und diese Haltung einnehmen, dann wird nichts passieren. Dann wird er uns durchbringen. Wenn das Durchbringen heißt, dass wir sterben, dann ist das halt der Plan Gottes. Leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Wir werden dann durchkommen. Und dann kommt Lukas 21, 34 bis 36. Das muss man einfach sagen. Wisst, ich sehe ja immer mehr, wie die Gläubigen auch Panik kriegen, zu mir sagen, ja, wie kann ich das überleben? Wie kann das sein, wenn das Mahlzeichen kommt? Wie kann das alles sein, wenn die Drückung doch später ist? Was passiert dann? Der Jesus sagt eigentlich, alles, was hier beim Daniel passiert ist, bei den drei Männern und beim Daniel selber, fasst er zusammen in Lukas 21, 34 bis 36. Er sagt was ganz Einfaches, das ist die Parole. Hab aber Acht auf dich selbst. Wisst ihr? Pass auf dich selber auf, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens. Das ist ein ganz zentraler Punkt, die Sorgen des Lebens. Da steht Biotikais, Bios, wisst ihr, Bios, das heißt Essen, Trinken, Kleidung, einfach das natürliche Leben. Er sagt, du musst aufpassen, dass das Leben dich nicht auffrisst. Er sagt, dann könnte nämlich jener Tag der Prüfung unversehens über dich kommen. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und da bist du nicht bereit. Jetzt sagt er was ganz Einfaches. Wenn ich und du das glaubet, was in 36 geschrieben steht, in der Reinigung Jesu leben, durch Jesu Blut, uns absondert, wo Gott sagt, dass wir uns absondern sollen, und dann kindlich das glaubet, was hier geschrieben steht, dann wird jeder von uns überleben. Hier steht, darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Er sagt was ganz Einfaches. Du musst wachen, du musst beten und dann wird er dich entfliehen lassen. Was heißt entfliehen? Entweder er rettet mich wie die drei Männer aus dem Feuerofen, er rettet mich wie der Daniel, indem er dem Löwen das Maul zuhält, oder er lässt mich einfach sterben, dass ich bei ihm bin. Aber ich werde innerlich ein weißes Kleid haben, ohne Brandgeruch. Ich werde unverletzt innerlich dem Herrn Jesus begegnen und er wird mich durchbringen. Und er wiederholt es nochmal in Offenbarung 3, Vers 8 und folgende. Ich kenne deine Werke, sieh, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft. Das heißt, es spielt überhaupt keine Rolle, ob du eine große oder kleine Kraft hast. Entscheidend ist, ob er dir eine Tür öffnet oder schließt. Und du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Das ist es. Du hältst dich stures Wort Gottes. Und wenn sie jetzt sagen, Mann, Frau gibt es nicht, muss sagen, er schuf sie als Mann und Frau. Das steht im Hebräischen männlich-weiblich. Er schuf sie eindeutig als Mann und Frau. Und er hat die Ehe eingesetzt. Das ist der Normalzustand. Und da kann die Welt behaupten, was sie will. Interessiert nicht. Biblisch, ganz klar. Und er sagt ganz klar, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, muss auch die Leute sagen, auch den abgefallenen Leute der Christenheit muss man sagen, entweder suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht, oder du gehst verloren. Das sind die Eckpfeiler. Und er sagt hier, die, wo hier trotz kleiner Kraft sich zum Wort Gottes haltet und den Namen Jesus bewahret, die wird er durchbringen. Und dann sagt er in Vers 10, will du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich, das heißt vom dauernden Stehenbleiben vom Angesicht Jesu, Hypomone, kann man mit untenbleiben übersetzen, ich bin dauernd vor ihm, ihre Haltung der Hingabe, der Demut, des Erwartens, dass er alles tut. Wenn du das bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren, heraus aus der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Jetzt sagt er, halte fest, was du hast. Und da steht im Griechischen Ökumene, und Ökumene ist nicht dieser Kirchenzusammenschluss, Ökumene ist die Zivilisation. Über die ganze Welt, wo Menschen wohnen, wird diese Versuchung kommen. Wisst ihr, ich habe jetzt Geschwister, die sagen, jetzt wandern wir aus. Jetzt kannst du raussuchen, Argentinien, Kanada, viele Wälder, kannst du dich verstecken. Wisst ihr, die Bibel sagt, es kommt über alle, du kannst hingehen, wo du willst, das ist keine Chance. Aber er sagt was anderes. Er sagt, wenn du mein Wort bewahrst und mich nicht verleugnest, und das bedeutet, sein Wort bewahren, nicht verleugnen, dauernde Reinigung, Absonderung, wo es sein muss, kindlicher Glaube, dass Gott das, was er sagt, tut, dass die Bibel wirklich die Summe der Wahrheit ist, dass alles stimmt, dann wirst du überleben. Jetzt sage ich euch etwas und frage euch etwas. Erstens, ich will überleben. Jetzt muss ich euch fragen, wollt ihr auch überleben? Steht ihr? Ich lasse mich doch nicht zum Kasper machen von dieser abgefallenen Christenheit und von diesen Leuten um mich rum. Wisst ihr, wenn ich die Entscheidung fällen muss, ob ich verrückt bin oder meine Väter, dann ist die Entscheidung gefallen. Die sind verrückt und nicht meine Väter. Wisst ihr, in der Bibel steht, du sollst das Erbe der Väter nicht verraten und das machen wir nicht. Soll die uralte Grenze nicht verändern, die verändern wir nicht. Wisst ihr, Jesus ist der einzige Weg zur Errettung. Die Gebote Gottes sind das Einzige, was Gott will. Und was ein Mensch will, interessiert niemand. Und was eine abgefallene Christenheit will, interessiert niemand. Was eine abgefallene Menschheit will, die westliche Welt, das ist ja nicht nur die westliche, die ganze, interessiert niemand. Wisst ihr, und sie werden dann die Leute nur weismachen, weil die sind so verblendet und dahingegeben. Sie werden ihnen dann nur weismachen, dass ein Kreis viereckig ist. Die glauben das auch noch. Das glauben die. Bloß Paulus sagt, ich glaube alles, was geschrieben steht. Ich diene niemand als Jesus allein. Und wenn das unsere Haltung ist, dann überlebt jeder von uns. Das garantiere ich. Ich möchte beten. Herr Jesus, du hast Sadrach, Mesach und Abednego errettet, dass nicht einmal Brandgeruch an ihnen war, obwohl jede Logik dagegen spricht. Du hast Daniel vor den ausgehungerten Löwen gerettet. Du hast ihnen den Mund zugehalten, was eigentlich unmöglich ist. Und du wirst uns in dieser furchtbaren Endzeit, wenn voll alles explodiert und antichristlich und gesetzlos und teuflisch wird, du wirst uns erretten, dass wir ohne Befleckung, ohne Brandgeruch, ohne von den Löwen gebissen zu werden durchkommen, wenn wir einfach gehorsam sind und nichts sehen als dich allein, wenn wir dein Name nicht verleugnen, uns das Wort Gottes haltet, uns reinigen lasset, uns absondert, einfach dir dem Lamme folgen, wohin du gehst. Du hast die Macht und du verheißt uns. Wenn wir wachen und beten und diesen Weg gehen, wirst du uns überleben lassen. Und darauf vertrauen wir von ganzem Herzen. Amen.